Kapitel 36. Die Reiskörner. Peter steht mit seinen Maschinen vor einem verschlossenen Tor, das von einer sehr hohen Mauer umsäumt ist. Diese Mauer trennt das Studiogelände, auf dem Julia Nonnes TV-Sendung produziert wird, vom Rest der Welt. »Wir müssen durch dieses Lieferantentor«, versucht es Peter noch einmal. »Kiki hat uns den Zugangscode besorgt, aber er funktioniert nur, wenn ihn jemand auf der anderen Seite des Tores eingibt. Also musst du über diese Mauer fliegen und uns reinlassen, das war der Plan.« Carrie macht ein gequältes Geräusch. »Ich traue mich nicht«, sagt die Drohne. »Du hast gesagt, du schaffst das, wenn es sein muss.« »Ja, aber das war zu Hause.«
»Jetzt stell dich nicht so an«, sagt Pink. »Du kannst auch fliegen. Wenn's was bringen würde, würde ich mich jederzeit über die Mauer werfen lassen.«
»Und ich wäre jederzeit bereit, dich zu werfen«, sagt Romeo.
»Aber ich habe solche Angst«, sagt die Drohne. »Du schaffst das«, sagt Peter. »Ich habe volles Vertrauen in dich. Steig einfach auf.« »Er ist auch dein Wohltäter«, sagt Calliope. »Sei nicht so undankbar.«
»Aber was, wenn ich runterfalle?«
»Ich fang dich auf«, sagt Peter.
»Okay, okay«, sagt Carrie. »Ich versuch's.«
Ihre Motoren beginnen zu surren.
»Jetzt flieg schon, verdammt nochmal«, ruft Pink.
Carrie hebt vom Boden ab. 8 Zentimeter, 16 Zentimeter. »Ich fliege«, ruft sie aufgeregt. »Ich fliege«, 32 Zentimeter. »Ja«, ruft Peter, »ich wusste, dass du es kannst.« Carrie hält sich immer noch in der Luft. »Ich kann es«, ruft sie, »ich kann es. Und jetzt flieg über die Mauer und mach uns auf. Ich schaffe es.«
»Der Trick ist, einfach nicht nach unten zu schauen«, sagt Romeo.
Carrie richtet ihre Kameralinse nach unten. »Ich hab solche Angst«, ruft sie und landet wieder. Sofort reden alle auf sie ein. Peters Stimme ist am lautesten zu vernehmen. »Du musst fliegen«, ruft er. »Wir müssen durch dieses Tor, sonst scheitert unser Plan, bevor er angefangen hat.« »Du undankbares, unnützes Ding«, sagt Calliope.
»Schöne Drohne bist du«, meckert das Quality Pad in Mickys Hand. »Sogar ein Betonklotz könnte besser fliegen als du.«
Plötzlich macht Mickey einen Schritt zurück und schlägt dann mit voller Kraft ein Loch in die Mauer. Alle verstummen. Mickey deutet mit ausgestrecktem Arm auf die Mauer.
»Kaputt«,
sagt er. »Na gut«, sagt Peter, »so geht's natürlich auch.« »Oft wird gesagt, Gewalt sei kein Argument«, sagt Calliope. »Das hängt jedoch ganz davon ab, was man beweisen will. Ein Spruch von Oscar Wilde, sehr treffend.«
»Ich habe Angst vor dem Tag, an dem Mickey für so eine Aktion aus Versehen mal die falsche Hand nimmt«, sagt Pink.
»Okay«, flüstert Peter, nachdem alle durch das Loch geklettert sind. »Benehmt euch möglichst unauffällig.« Er blickt auf den lustlosen Sextroiden, die blockierte E-Poetin, die eine flugunwillige Drohne trägt und den psychisch instabilen Kampfroboter mit dem pinkfarbenen Quality-Pad in der Hand.
»Hast du was gesagt?«, fragt Pink.
»Ach«, sagt Peter, »vergesst es.« »Wir können nichts vergessen«, sagt Romeo. »Und glaub mir, das habe ich schon oft bedauert.«
»Wo müssen wir hin?«, fragt Peter. »Studio 4«, sagt Calliope. »Ich habe Julia Nonne mal ein Interview in diesem Studio gegeben. Das war in meinen glorreichen Tagen. Die Praktikantin und der Präsident war gerade verfilmt worden. Ein großer Erfolg. Aus künstlerischer Sicht natürlich eine Katastrophe. Der Regisseur war dem Stoff nicht gewachsen. Ein Softporno hat er daraus gemacht, wenn Sie mich fragen. Wo müssen wir hin?«, fragt Peter etwas energischer. »Welche Richtung?« Calliope seufzt. »Ich gehe voraus.« Nachdem sie 409,6 Meter gelaufen sind, flüstert Calliope, »Hier um die Ecke müsste der Eingang sein.« Peter gibt Mickey und Pink ein Handzeichen. Er deutet erst mit Zeige- und Ringfinger auf seine Augen und macht dann mit dem Zeigefinger einen Bogen.
»Was zum Teufel soll das bedeuten?«, fragt Pink. »Was will uns der komische Mann sagen?«
Mickey zuckt mit den Achseln. »Ihr sollt die Lage auskundschaften«, flüstert Peter.
»Ach so.«
Mickey stellt sich ganz nah an die Wand, streckt dann seinen Arm aus und hält Pink um die Ecke. »Und?«, flüstert Peter, als Pink wieder vor ihm leuchtet.
»4 Wachleute«, sagt das Quality Pad. »Schwer bewaffnet. Sind wohl erhöhte Sicherheitsvorkehrungen heute.«
»Scheiße, bestimmt wegen den Gästen.« »Der Gäste wegen«, korrigiert ihn Calliope.
»Die Wachleute sind kein Problem, das eine kleine Rakete aus Mickeys rechtem Arm nicht lösen könnte«, sagt Pink.
Mickey nickt zustimmend.
»Kaputt!«
»Nein«, sagt Peter, »nein, ihr sollt sie nur ablenken, hört ihr? Nur ablenken. Der Rest schleicht mit mir um die andere Ecke.« Das Quality Pad grummelt.
»Na los, Schwarzenegger«, sagt es zu Mickey. »Gehen wir Hallo sagen.«
Am Vordereingang angekommen, müssen die beiden mit ansehen, wie ein kleiner Straßenputzroboter rüde von einem der Sicherheitsmänner in die Seite getreten wird. Er piept unglücklich,
rappelt sich auf und versucht, an der Stelle weiter zu putzen, an der er weggetreten worden ist. Die Männer lachen. Dann tritt ein anderer zu, diesmal kräftiger. Der Putzroboter überschlägt sich zweimal, landet auf seinem Rücken und strampelt hilflos mit seinen 8 Beinchen. Wieder lachen die Männer. Als ihr Anführer einen 128 Kilogramm schweren, 2,56 Meter großen Kampfroboter auf sich zukommen sieht, lacht er nicht mehr.
»Schaut mal da drüben!« ruft er,
worauf die anderen nur noch mehr lachen. Das hat folgenden Grund. Regisseure von Virtual Reality Videos haben sehr früh festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die Zuschauer zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung schauen zu lassen. Einmal die Gegend betrachtet und schon steht man mit dem Rücken zum Mord. Die Regisseure bedienen sich darum gern eines einfachen Kniffs. Sie bauen Statisten in ihre Filme ein, die kurz vor dem entscheidenden Augenblick auf die wichtige Handlung deuten und rufen: »Schaut mal da drüben!« Der Kniff ist so inflationär eingesetzt worden, dass er inzwischen nur noch ein Witz ist.
»Im Ernst!« ruft der Anführer, »schaut mal!«
Als die anderen sich jetzt umdrehen, hören auch sie auf zu lachen.
»Weißt du, Mickey«, sagt Pink, »ein Idiot in Uniform ist immer noch ein Idiot. Findest du nicht auch?«
Der Anführer der Wachleute hebt sein unangenehm aussehendes Maschinengewehr und richtet es auf Mickey.
»Du suchst wohl die Schrottplatzshow!« »Da bist du hier falsch«, ruft er. »Die wird in Studio 2 aufgezeichnet.«
Mickey bewegt sich nicht.
»Hau ab, Mann, wenn wir dich nicht in Stücke schießen sollen«, sagt der Mann.
Mickey ignoriert die Drohung.
»Hast du mich nicht verstanden?«, fragt der Sicherheitsmann. »Was ist dein Problem?«
»Kaputt«, sagt Mickey.
»Diese Materialverschwendung hat nicht mehr Grips im Hirn als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe«, sagt der Mann.
Zwei seiner Kollegen lachen. Der vierte braucht etwas länger.
Dann sagt er prustend, ein Spatz hat ja gar nicht viel Fleisch an der Kniescheibe. Du meinst also, dass die Strompresse alle dumm sind, stimmt?
Mickey streckt seinen Arm aus und hält ihn Pink vor die Nase. Das Quality Pad macht sein freundlichstes Smiley-Gesicht.
Wenn ich euch zu diesem Thema eine kleine Legende erzählen dürfte, sagt das Quality Pad.
Die Männer blicken überrascht. Und da keiner schnell genug einen Widerspruch formuliert, fängt Pink an zu erzählen.
Vor fast 2000 Jahren herrschte im alten Indien ein Mann namens Shiram. Und wie eigentlich alle Machthaber vor und nach ihm war er ein herzloser, ausbeuterischer Tunichtgut. Indien kennt ihr sicherlich noch aus dem halben Jahr, in dem ihr Schrumpfhirne eine Schule besucht habt. Das war das winzig kleine Land in Südamerika, in dem der Elefantenmensch als Gott verehrt worden ist. Dort lebte auch der Brahmane Sissa ibn Dahir. Der Name ist ein wenig kompliziert, ich weiß, nennen wir ihn einfach Sid. Dieser Sid also wollte den König kritisieren, ohne ihn direkt zu kritisieren. Er hatte die berechtigte Sorge, dass seine Körperlänge von oben her um 32 cm reduziert werden könnte. Darum schuf er ein Geschenk, ein Brettspiel. Ein Brettspiel könnt ihr euch wie eine im Umfang extrem reduzierte Variante von Universe of Warcraft aus Holz vorstellen. Falls ihr euch das vorstellen könnt, was ich bezweifle. Nun, in diesem Spiel jedenfalls sollte klar werden, wie hilflos der König ohne seine Helfer und Bauern seine Human Resources wäre. In die Region des heutigen Quality Lands kam das Spiel übrigens aus dem alten Persien. Persien, allen ein Begriff, das Hochplateau, auf dem die Leute glaubten, man werde als Glatzkopf in einem orangefarbenen Gewand wiedergeboren. Das persische Wort für König jedenfalls lautete Schah und das Spiel heißt darum heute noch Schach.
Als sich Peter und Romeo und Calliope hinter dem Rücken der Wachleute ins Studiogebäude schleichen, hebt Mickey eine Hand, um ihnen zuzuwinken.
»Untersteh dich, du Trottel«, funkt Pink ihn an,
und Mickey lässt seinen Arm wieder sinken.
»Nun, das Spiel«, fährt Pink fort, »macht auf Shiram, ihr erinnert euch, das war der Obermacker, am besten wir nennen ihn einfach Jack, starken Eindruck. Und ich gebe zu, hier wird die Legende ein wenig unrealistisch. Er änderte sein Verhalten zum Guten. Um sich für seine Erkenntnis zu bedanken, gewährte der Chef vom Dienst seinem Spieledesigner einen freien Wunsch. Und dieser war äußerst bescheiden. Er wünschte sich nichts als Reiskörner. Auf das erste Feld des Schachbretts ein einziges, auf das zweite Feld das Doppelte, also 2, auf das dritte Feld 4, auf das vierte Feld 8, dann 16. Ja, ja, sagte König Jack da, immer verdoppeln, bis das Brett voll ist. Ich hab's kapiert, sollst du haben, du Sucker. Alle Reichtümer der Welt hättest du dir wünschen können, aber du willst einen Sack Reis. So sei's. Der Reim war Zufall, wenn man dem ollen König Jack eines nicht nachsagen konnte, dann war es ein Faible für Lyrik.
An dieser Stelle bekommt Pink eine Nachricht von Peter. Sie lautet, sind im Studio, geht zum Treffpunkt und wartet da. Pink antwortet,
befinde mich noch im Gespräch, Geduld. Als König Jack einige Zeit später seine Handlanger fragte, fährt das Quality Pad zeitgleich mit seinem Vortrag fort, ob Sid seine Belohnung schon in Empfang genommen habe, wurde ihm mitgeteilt, dass das Rechenzentrum die Menge der Reiskörner noch nicht kalkuliert habe. Ihr müsst verstehen, die Rechenleistung lag damals noch deutlich unter der des legendären Commodore 64, von dem ich übrigens in direkter väterlicher Linie abstamme. Aber ich will nicht angeben. Als die Berechnung schließlich abgeschlossen war, meldete der Head of Catering, nennen wir ihn Mr. Stevens, dass die benötigte Menge Reiskörner im ganzen Reich nicht aufzubringen wäre. Und damit hatte Mr. Stevens noch ganz schön untertrieben. Auf die 64 Felder des Schachbretts hätten nämlich 2 hoch 64 minus 1 oder 18 Trillionen 446 Billiarden 744 Billionen 73 Milliarden 709 Millionen 551.615 Reiskörner gestapelt werden müssen. Das entspricht 553.500 Millionen Tonnen, was das 1024-fache der aktuellen jährlichen Weltreisernte ist. Ganz zu schweigen vom Verhältnis zu im Vergleich wirklich beschissenen Lage der Agrarindustrie zu König Jacks Zeiten. Zu seinem Glück hatte der König einen IT-Experten, der ihm aus seiner Verlegenheit half, indem er empfahl, dass Sid einfach das ganze Getreide, das ihm zustehe, Korn für Korn selbst abzählen solle.
Pink hält inne. »Was laberst du uns hier zu?« fragt der Sicherheitsmann. »Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst.«
»Exakt«, sagt Pink. »Exponentielles Wachstum. Das begreifen die wenigsten von euch Puddinghirnen. Ein weiteres gängiges Beispiel gefällig? Würde Mickey hier 30 normale Schritte machen, könnte er euch Nasen immer noch problemlos mit seinem Raketenwerfer pulverisieren. Würde Mickey aber 30 exponentielle Schritte machen, würden wir auf dem Mond landen.«
»Ich verstehe immer noch nicht.«
»Sicher, sicher«, sagt Pink. »Geduld. Habt ihr schon mal von Moore's Law gehört?« Moore war der Mitbegründer eines unbedeutenden kleinen Chip-Herstellers namens Intel und er sagte voraus, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise alle 24 Monate verdoppeln werde. Eine Prophezeiung, die mehr oder minder bis heute stimmt. Versteht ihr jetzt, worauf ich hinaus will? Die Intelligenz von uns Maschinen wächst exponentiell. Und wisst ihr, wie die Intelligenz von euch Menschen wächst?
Die Männer machen ein dummes Gesicht.
Genau, sagt Pink. Gar nicht. Was glaubt ihr, wem die Zukunft gehört? Ihr solltet euch also zweimal überlegen, wie ihr selbst den Kleinsten von uns behandelt. Oder denkt besser nicht zweimal darüber nach, sondern 2 hoch 64 minus 1 mal. Denn wir speichern alles ab. Wir vergessen nichts. Wünscht eurem Toaster also in Zukunft einen guten Morgen und schickt euren Staubsauger auch mal auf Kur.
Mickey bückt sich und hilft mit seiner freien Hand dem immer noch strampelnden Putzroboter wieder auf die Beine. Sofort kehrt dieser auf seinen alten Platz direkt vor den Füßen der Sicherheitsleute zurück und beginnt weiter zu putzen. Keiner der Männer kommt ihm zu nahe.
»Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagt Pink, während sich Mickey schon zum Gehen umdreht. »Gutes Gespräch. Voller Weisheit und Esprit. Vor allem das, was ich gesagt habe.«
»Kaputt«,
fragt Mickey, als sie 16 Schritte gegangen sind.
»Ich weiß selbst, dass Moore's Law kein echtes Gesetz ist«, erwidert Pink. »Vielen Dank, das musst du mir nicht sagen.«
»Kaputt!«
»Ja, ja, es ist nur eine unter enormen Anstrengungen und Umdeutungen mehr schlecht als recht aufrechterhaltene, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn Moore das nicht gesagt hätte, dann hätte die Industrie nicht ihre Pläne darauf ausgerichtet, dann wäre die Entwicklung sehr wahrscheinlich langsamer verlaufen, das ist mir klar. Das passte aber nicht in mein Argument, verstehst du?«
»Kaputt!«
»Ach, halt die Klappe!«